So, wir sind zwar noch eine Minute vor der Zeit, aber ich habe rausgeschaut, es kommt niemand mehr, es ist zumindest niemand im Anmarsch und dann würde ich vorschlagen, wir starten. Mich freut es zu Beginn des Schultracks, dass so viele da sind, genau, weil ich bin selber auch Lehrer, obwohl ich jetzt hier nur Sessionleitung gerade mache und mir ist es ernsthaft eine persönliche Ehre, ich muss kurz Luft holen, meinen Kollegen Schiebel hier ansagen zu dürfen. Also wir sind beide aus Baden-Württemberg von einer anderen Schule und ich kenne Frank schon eine Weile und er macht wahnsinnig viele, er hat einfach über viele Jahre mit großer Kontinuität viele Projekte gemacht, die in dieses Themengebiet reinfallen. Er ist heute Morgen um 5 aufgestanden, deshalb hier sein T-Shirt Morning Sucks, um hier rechtzeitig da zu sein, weil er für sein Engagement gestern noch, für sein digitales Engagement, die Ehrennadel seiner Heimatstadt bekommen hat.
Ja, okay.
Genau, das hat er nämlich für andere Projekte, die ja wesentlich größer waren und mit denen wir vor 3 Jahren hier da waren, das, ja, ich sag mal nicht wer, aber die hatten das nicht nötig, ihm dafür was zu geben. Und von daher gesehen freut mich das echt tierisch, dass er zumindest an der Stelle was gekriegt hat. Und damit übergebe ich an dich und freue mich, dass du eine Session hältst.
Dankeschön. Ich glaube, ja. So, hallo zusammen. Ich freue mich sehr. Ich freue mich außerordentlich, dass so viele da sind. Aus 2 Gründen. Erstens mal, weil es wirklich cool ist, wenn viele da sind. Und zweitens, einen Teil des Vortrags habe ich aus dem Recycle, den ich vor 3 Jahren schon mal gehalten habe. Der hieß ein freies Schulnetz. Und wenn jetzt so viele da sind, dann gibt es noch nicht so viele, die den schon gesehen haben. Das ist auch eine gute Sache. Also schon ein bisschen anders, aber Sie werden erkennen, ein paar Folien sind dran. Ja, also zu mir, du hast mich ja schon vorgestellt, ich bin Lehrer für Mathe, Physik, Informatik und NWT und ich mache seit 2004 so Zeug im Schulnetz. Da habe ich auch den Andi kennengelernt oder die Andis. Und ja, ich möchte euch ein bisschen Einblicke geben, was wir in der Schule machen, einfach mal so exemplarisch, was für Erfahrungen wir da gemacht haben. Und es ist in so einzelnen Teilen so ein bisschen sortiert. Das heißt, ihr könnt am Ende dieser einzelnen Sektionen vielleicht auch zwischenfragen. Ihr werdet dann merken, wenn eine zu Ende ist und ich kann auch kurz was sagen. Ja, also zu unserer Schule, das ist das Quenstedt-Gymnasium in Mössingen. Mössingen ist so eine kleine Stadt mit 20.000 Einwohnern, so 20 Kilometer südlich von Tübingen. Und wir sind ein allgemeinbildendes Gymnasium, das sind etwa 750 bis 800 Schülerinnen, je nachdem, wie es halt die Anmeldezahlen sind, 80 Lehrpersonen. Wir haben ein naturwissenschaftliches Profil, wir haben ein sprachliches Profil, wir haben ein Sportprofil. Seit 6 Jahren haben wir einen sehr erfolgreichen Schulversuch Informatik. Also in Baden-Württemberg gibt es Informatik nicht als Pflichtfach, aber man kann als Schule einen Schulversuch praktisch beantragen und dann kann man den Schülern die Möglichkeit geben, dass die im Fach Informatik Abitur machen, also Leistungskurse und Grundkurse belegen. Und wir haben jetzt, also dieses Jahr haben wieder vergleichsweise viele gewählt, wir haben jetzt also das 6. Jahr praktisch in Folge einen Leistungskurs, also ziemlich erfolgreich. Ja, okay, so zu den Begriffen sage ich nachher noch was. Also wir sind die Schule und die Stadt, das ist in Baden-Württemberg so geregelt, die Schulen werden sachlich ausgestattet durch den sogenannten Schulträger und bei so einem allgemeinbildenden Gymnasium ist das in den allermeisten Fällen der Ort, an dem das Gymnasium steht. Also manchmal, es gibt auch so sogenannte Kreisgymnasien, dann ist der Landkreis, aber in 90% der Fällen ist es einfach der Ort. Ja, wie sieht es jetzt aus bei uns im Moment 2026? Also das pädagogische Netzwerk, man muss da ganz klar sagen, das Verwaltungsnetzwerk ist davon abgespalten, weil es da tatsächlich durch das Land einfach Vorgaben gibt, die ohne Windows nur schwer zu erfüllen sind. Muss man mal gucken. Also das pädagogische Netz, alles was also die Schüler betrifft, sieht es bei uns so aus. Wir haben flächendeckendes WLAN, das machen wir mit Freifunk, das ist also komplett offen, also tatsächlich mit Freifunk. Wir haben in den Klassenräumen nur Linux-Rechner. Wir haben Schülerleihgeräte mit Linux, also Laptops sind es. Es sind keine Tablets, sondern einfach so Leasing-Rückläufe, da sage ich nachher noch was dazu. Und wir haben Lehrergeräte gekauft mit den Mitteln, die es für Corona gab. Also so richtig Geld gibt es da nicht so richtig, weil sich da das Land und die Schulträger immer so ein bisschen praktisch den schwarzen Peter zuschieben, wer jetzt die Rechner für die Lehrer kaufen soll. Und dann sagt der eine immer, der andere macht's und dann am Ende passiert nichts. Bei Corona gab es mal so ein Batzen Geld und da haben wir auch so Leasing-Rückläufer gekauft. Da habe ich das den Kollegen freigestellt gehabt, was sie drauf haben wollen, Linux oder Windows. Da haben etwa 2/3 haben Linux gewählt zu dem Zeitpunkt schon. Das war also schon, da lief das Konzept aber schon welchen. Das heißt, da haben sie sich ein bisschen dran gewöhnt gehabt. Und das Zweite, was man auch sagen muss, ist, das kam so spät in der Corona-Pandemie, dass das nicht mehr der Daily Driver war für die meisten Kollegen. Also die hatten natürlich längst andere Geräte, mit denen sie ihren Alltag gemeistert haben. Aber immerhin waren sie dann doch so open-minded, dass doch eine Mehrheit gesagt hat, ja, machen wir mal dieses komische Linux drauf, ich probiere es mal aus. Und es gibt tatsächlich, also ich würde mal sagen, so 10 Hardcore-Linux-User jetzt, die tatsächlich dieses Lehrergerät benutzen, bis die Tastatur abgenutzt ist. Also da baue ich dann auch schon mal Tastaturen um, damit die wieder sehen, was da drauf ist. Parallel dazu betreiben wir eigene Infrastruktur. Das bedeutet, wir haben eine eigene Lernplattform, das ist ein Moodle, wir haben eine eigene Cloud schon sehr, sehr lang. Wir haben Mails für Schülerinnen, also das ist eben was, wo das Land Baden-Württemberg sich bislang halt auch nicht durchringen kann, praktisch Mailadressen für Schüler zur Verfügung zu stellen. Für Lehrer gibt es das inzwischen, 20 Jahre zu spät, aber immerhin. Aber für Schüler halt nicht, das ist natürlich was, was irgendwie auch schwierig ist, weil wir haben einen Mailserver für die Schülerinnen einfach und wir haben so eine ganze Reihe von Diensten, die wir noch benutzen. Das Wichtigste ist eigentlich Mattermost, praktisch so als Slack-Ersatz im Prinzip für die Kommunikation im Kollegium. Hat sich während Corona so eingebürgert und ist geblieben, also ist eigentlich ganz okay. Wer das nicht kennt, das ist praktisch ist einfach so eine Chat-Plattform und was da ziemlich cool ist, das skaliert sehr weich, das heißt, Kollegen, die da nicht immer reingucken, die kriegen dann eine Mail, wenn sie lang genug nicht gucken und jemand tut da eine Erwähnung schreiben, kriegen die eine Mail geschickt und das ist ganz cool, das hat dann über die Jahre auch dazu geführt, dass halt immer mehr Leute das praktisch direkt benutzen und halt doch mal die App installiert haben und so weiter und das funktioniert also jetzt ganz gut. Und der Kollege, der das macht mit großem Engagement, der hat auch so ein Fable zum Beispiel, der installiert auch mal Overleaf. Und man sollte es nicht glauben, es gibt nicht wenige Kollegen, die tatsächlich ihr ganzes Zeug jetzt inzwischen im schulischen eigenen Overleaf machen und da auch mit Schülern reingucken, so nach dem Abitur oder sowas. Also man denkt im ersten Moment, was für ein abstruses Ding, aber es funktioniert am Ende dann doch für, keine Ahnung, 20 Leute, die das irgendwie cool finden.
Was ist Overleaf?
Bitte?
Was ist Overleaf?
Ah, was ist Overleaf? Overleaf, also wer weiß, was Overleaf ist? Ah, doch ein paar. Also Overleaf ist so ein ist eine kommerzielle Plattform auch, wo man online LaTeX editieren kann. Also LaTeX-Satz. Und das gibt es einfach in einer Open-Source-Variante auch zum selber hosten als Docker-Container. Und das haben wir halt gemacht. Also overleaf.schule.social kann man dann einfach sein Zeug selber managen. Ja, wie ist die Timeline? Also wie ist es gekommen bei uns, dass wir dort gelandet sind, wo wir jetzt hin? Also es ist natürlich schwierig. Man kann nicht einfach hergehen und kann sagen, gut, wir haben jetzt ein Netzwerk mit einem Windows-Server und Windows-Clients und morgen haben wir plötzlich Linux. Bei uns war es so, ich bin seit 2012 an der Schule. Da habe ich die Schule gewechselt und bin dort hingekommen als Abteilungsleiter. Und als ich da hinkam, gab es noch Windows XP und als Server kam zum Einsatz eine Schulserverlösung, die hieß PadML Linux. Und es bedeutet, der Server war Linux und die Clients waren aber so ein Windows XP. Die waren geimaged, das heißt, man hat praktisch ein Festplattenabbild erstellt, hat es über den Server auf alle anderen Geräte verteilt und hatte auf die Art und Weise so eine Art selbstheilende Arbeitsstation. Am Anfang, also man konnte beim Start des Rechners wählen, möchte ich den zurücksetzen, hat es 5 Minuten gedauert, war wieder im Ausgangszustand. Und dann kam ja das Supportende für Windows XP und dann war ich natürlich in einer relativ guten Position. Das sind eben so die Rahmenbedingungen, wo ich nachher noch was dazu sage. Ich war halt Abteilungsleiter, ich war also Teil der Schulleitung. Ich musste praktisch nicht immer mit meinem Chef sprechen als Techniker und den davon überzeugen, dass es jetzt vielleicht eine gute Idee war. Und ich habe meinen Chef praktisch jeden Tag gesehen und konnte den nerven, oder meine Chefin war es damals. Und dann hat es funktioniert und ich habe im Prinzip sehr, sehr stark vereinfacht zu den Kollegen damals gesagt, okay, ihr könnt es euch jetzt aussuchen. Entweder ich installiere hier Windows 7, das ist total anstrengend, weil es war der Käse mit der Aktivierung und alles und das war bei dem Imaging schwierig. Oder ihr kriegt WLAN und ich mache Linux auf die Geräte. Und dann haben die kurz überlegt, ein Kollege hat an der GLK gesagt, ein bisschen anstrengen könnte man sich ja schon. habe ich gesagt, okay, aber die Mehrheit wollte WLAN. Also habe ich Linux installiert. So. Und das heißt, das war praktisch so, ja, die Umstellung, da kam dann auch noch der Bruch von PadML Linux zu Linux Musternet. Das war so ein bisschen politische Sache in Baden-Württemberg. Und dann ist im Prinzip die gleiche Technologie gewesen, kann man sich vorstellen. Also nur ein anderer Name drunter. Und wir hatten dann Ubuntu Clients ab 2013. Und halt WLAN für die Lehrer. Ja. Und dann lief das eigentlich ganz gut. Ich sage nachher noch was zur Akzeptanz auf der nächsten Folie. 2015 kam dann Wi-Fi mit Freifunk. Das war auch so eine ganz witzige Sache, weil wir 2015 kamen ja die Flüchtlinge oder die Geflüchteten aus Syrien. Und da habe ich mit einer Schülergruppe ein Flüchtlingswohnheim mit Freifunk versorgt. Und irgendwie, als wir damit fertig waren, dachte ich, ja, warum machen wir das in der Schule nicht auch? Und dann haben wir das mal so ein bisschen abgeklärt, sage ich noch was, nachher noch ein bisschen was dazu. Das geht, das kann man machen. Und dann haben wir also Freifunk ausgerollt in der Schule. Seit 2015 läuft es da. Seit 2024 haben wir dann noch das Imaging abgeschafft. Also wir haben immer noch Linux-Muster.net, haben jetzt Debian-Clients, die aber nicht mehr geimaged sind. Kudos geht an die Mund, der hier auch im Publikum sitzt. Der hat da eine super Sache gemacht, sage ich nachher noch genauer, wie das, oder ein bisschen genauer, wie das funktioniert. Ich möchte nicht zu sehr in die technischen Details gehen, wen das interessiert. Der kann mich einfach morgen oder so mal irgendwie aufpicken und mich einfach von der Seite anschwätzen. Und parallel dazu, also auf dieser Timeline, haben sich dann diese Dienste so ein bisschen entwickelt. Inzwischen haben wir da ein relativ, also eigentlich mehrere Server mit fünf Schulen zusammen sind es eigentlich. Und wir haben dann die Administration auch so ein bisschen aufgeteilt. Das heißt, bestimmte Leute von den Schulen sind für bestimmte Dinge zuständig, dass das alles ordentlich funktioniert. Ja, wie war die Akzeptanz bei den Beteiligten bei der ganzen Sache? Also die Kollegen waren am Anfang schon skeptisch. Also diese exemplarische Reaktion aus der GLK, ein bisschen anstrengend könnte man sich ja schon, die war tatsächlich so gefallen. Also da hat der Kollege damit gemeint, naja, nur weil du keine Lust hast, hier Windows zu aktivieren. Okay. Insgesamt war das aber relativ problemlos. Also ganz am Anfang gab es schon noch ein- oder zweimal so eine kleine Palastrevolution, wo sich dann auch zwei, drei Kollegen im Prinzip so im Lehrerzimmer, das ist halt so bei Lehrern, die treffen sich dann im Lehrerzimmer und dann sagt man, du, bei dir ist der Ton heute auch wieder nicht gegangen, oder? Ah, das ist dieses scheiß Linux, ja. Also, so ist es, das ist bis heute so. Also, ich meine, es ist immer das scheiß Linux, dass der Ton nicht geht. Es liegt nie daran, dass es mehr als einen Tonausgang gibt und man dem Ding halt sagen muss, wo der Ton rauskommt. Aber, okay, da fehlt ja auch der Vergleich. Also, das ist tatsächlich so. Die Leute haben, also, das ist was, das muss man als Admin auch erstmal realisieren. Also, das ist ja nicht böse von den Menschen, sondern die kennen das Problem einfach nicht. Die haben daheim einen Windows-Rechner, vor dem sitzen sie, machen ihr Arbeitsblatt oder ihre Präsentation. Dann gehen sie in die Schule, öffnen das auf dem Linux-Rechner, wo ein zweiter Bildschirm dran ist und eine zweite Tonausgabequelle und plötzlich geht's nicht. Und es ist halt literally so, die wissen nicht, also die verstehen einfach nicht, weil sie das in ihrem normalen Setting nicht haben. Und plötzlich geht es dann nicht und dann ist halt auch noch ein anderes System, dann ist natürlich das andere System schuld, immer. Ja. Dass mit Windows natürlich genau das gleiche Problem auftritt, das sehen sie nicht, weil Windows benutzen sie halt nicht. Und meiner persönlichen Meinung ist das auch der Grund, warum dieser Scheiß mit Apple und Apple TV so beliebt ist, weil das ist einfach idiotensicher. Ja, da übertrage ich das Ding auf den Apple TV und dann kommt das Bild und der Ton da oben raus, fertig. Kann nichts umstellen, kann nichts falsch machen. Und Bild und Ton ist tatsächlich das größte Problem in den Klassenräumen immer, durchgängig. Die meisten Supportfälle haben wir für, jetzt hat er wieder den Bildschirm erweitert. Was muss ich machen? Es kommt kein Ton. Kein Ton ist Nummer eins, weitführend. Okay. Wie gesagt, Kollegen am Anfang sehr skeptisch, aber nicht so, dass es irgendwie, ja, wie soll ich sagen, problematisch gewesen wäre, also dass es irgendwie gefährdet hätte, das Projekt. Frage. Wir haben alles Mögliche versucht. Es gibt ein Skript auf dem Desktop, das heißt, mach alles gut. Ja, also. Ja, und der Witz an der Sache ist, es ist noch komplizierter. Also um die Dimension des Problems zu erfassen, ist Folgendes. Früher gab es zwei Skripte, da lagen zwei Icons auf dem Desktop. Eines hieß Bild zum Beamer ausgeben und Ton zum Beamer ausgeben. So. Und dann haben wir dieses neue System eingeführt ohne das Imaging und dann haben Schüler mitgeskriptet, haben die mitgeholfen. Da haben die sich gedacht, es ist eigentlich blöd, da zwei Skripte zu haben. Das machen wir in eins. Und dann haben sie dieses Skript genannt Bild zum Beamer ausgeben. Und das Problem in der Sache ist, ja, das Problem ist das Folgende. Ich mache den Rechner an, das Bild kommt. Aber der Ton ist dort noch nicht, weil das Skript noch nicht gelaufen ist. Und ich kann das Skript häufig erst laufen lassen, wenn der Beamer an ist, weil erst dann sieht nämlich der Laptop die Quelle. Und das ist halt das Problem. Die Kollegen, die melden sich dann an, machen dann den Beamer an. Das heißt, ich kann es nicht automatisieren. Ich muss wirklich noch da draufklicken, wenn der Beamer dann an ist. Und das haben die Leute nicht gemacht. Das hat ein halbes Jahr gedauert, bis ich es realisiert habe, dass die einfach nicht auf dieses Bild zum Beamer ausgeben klicken, der im Hintergrund auch den Ton fixt. Deswegen heißt es jetzt, mach alles gut. Bitte? Wir benutzen KDE. Bitte? Achso, die Fragen wiederholen. Die Frage war, welche Desktop-Umgebung wir benutzen. KDE. Also wir benutzen im Moment Debian mit KDE. Einfach. Okay. Die Reaktion der Schüler und Schülerinnen war super pragmatisch. Wo ist denn der Browser? Und wo gehen diese Games an, die ich spielen will? Und das war es eigentlich. Also denen ist einfach völlig wurscht, was da für ein System ist. Also das können die. Überhaupt kein Problem. Inzwischen sind die Konflikte wirklich super, super selten. Also jetzt nach, was sind es jetzt, 13 Jahre, gibt es eigentlich kaum noch Diskussionen. Meistens, wenn man diskutieren muss, ist eben verursacht dadurch, dass die Kollegen auf Fortbildungen sind, wo sie natürlich zum Teil proprietäre Software sehen, die sie dann natürlich auch benutzen wollen, weil da haben sie erklärt bekommen, wie das funktioniert. Und es ist aber so, dass ich einfach das Kollegium auch explizit loben muss. Also das ist alles super, wie soll ich sagen, anständig einfach. Also es gibt keine Anfeindungen. Von anderen Schulen wurde mir das irgendwie so zugetragen. Aber die kommen dann halt fragen. Sie wissen schon inzwischen, dass es wahrscheinlich ein Problem sein wird. Und wir versuchen dann eine Lösung zu finden, eine pragmatische. Eine pragmatische Lösung kann eben auch sein, dass man, was weiß ich, versucht, das halt unter Wein zum Laufen zu kriegen, damit es erst mal tut. Oder eine Zeit lang haben wir, ein Problem war es nicht, aber da hat ein Kollege sich halt sehr engagiert fürs Fach NWT, hat ein CAD-Programm gelernt, das nur unter Windows lief, dann haben wir dem halt eine virtuelle Windows-Maschine gemacht noch. Inzwischen hat er aber auch gesagt, ja, eigentlich kann FreeCAD ja alles, was das auch kann, also meist mit FreeCAD braucht man keine Windows-Maschine mehr. Und das muss ich sagen, finde ich halt super cool, auch an den Kollegen, dass die halt sagen, okay, erstmal brauche ich es, super, dass ich Unterstützung kriege und dann schaue ich aber, dass ich in die Richtung gehe. Funktioniert also gut. Der Schulträger, also die Stadt Mössingen, 2013 haben die gar keine konzeptionellen Strukturen gehabt. Also die hatten damals, glaube ich, noch nicht mal eine wirkliche IT-Abteilung für die Stadt. Das heißt, es war alles ein externer Dienstleister. Das heißt, die haben davon gar nichts mitgekriegt. Wir haben halt gemacht, was wir gemacht haben. Heutzutage ist es besser. Also da haben sie eine IT-Abteilung, die funktioniert auch gut, aber die erstreckt sich nicht auf die Schulen. Also die Schulen sind immer noch komplett in externer Hand, in Dienstleistungen. Das Konzept wird akzeptiert, aber es wird nicht aktiv mitgetragen. Also die sehen natürlich, es ist billig, es ist praktisch, aber von sich aus machen sie da jetzt keine Schritte in die Richtung. Also sehr pragmatisch, sage ich nachher auch noch was dazu. Die übernächste Spalte, also erstens mal, so alt bin ich noch nicht. Und zweitens, die Frage beantworten. Die Frage war, ob es da eine nachhaltige Struktur gibt, um dieses Prinzip weiterzutragen in die Zukunft, weil die Menschen, die das machen, ja auch mal in Pension gehen. Meine Antwort war also, so alt bin ich noch nicht, erstens. Und zweitens, ja, wir haben großes Glück. Wir haben jetzt einen 14 Jahre jüngeren Kollegen bekommen, der sich da voll reinhängt. Und bitte? Nicht wiederholen, also gut. Nee, also das. Aber ich komme zwei Spalten weiter genau auf das Problem, weil das natürlich ein Schwachpunkt dieses Konzept ist, weil das eben, also dieses hier nicht aktiv mitgetragen, zusammen mit dem, wie es läuft. Sie haben das, oder du hast es gut durchschaut, das hängt halt im Prinzip im Wesentlichen an einer Person im Moment oder an wenigen Personen und das ist natürlich ein Problem.
Gibt es Zahlen, wie viele Lizenzkosten gespart wurden?
Nee. Ist für mich auch gar nicht der tragende Grund, muss ich ehrlich sagen. Ah, ja, verdammt. Also gut, die Frage war, gibt es Zahlen, wie viele Lizenzkosten gespart wurden? Und die Antwort war, nein, ich habe es einfach nie ausgerechnet. So, zweite Spalte, jetzt kommen wir nicht genau dazu, warum machen wir das eigentlich? Also was sind jetzt, also tatsächlich, also am Anfang war das halt schon so ein bisschen das, was ich irgendwie gemacht habe, als der halt irgendwie das Netzwerk gemacht hat da. Und da stecken natürlich so ein paar grundlegende Gedanken dahinter. Und das mit dem Geld ist nicht der Wesentliche, überhaupt nicht eigentlich. Also grundsätzlich kann man einfach mal sagen, wir haben halt eine rasante Entwicklung. Man sieht es mit dem KI-Ding auch wieder, dass eben diese digitalen Entwicklungen unsere Gesellschaft fundamental durchdringen. Und das Problem der Schule ist, es schimpfen ja immer alle auf die Schule, die muss schneller sein. Aber da muss man sich auch mal klar machen, der Zyklus, wo so ein Gymnasiast ist, zum Beispiel, ich rede jetzt von meiner Schulart, da sind alle anderen mit gemeint. Also andere Schulen sind natürlich nicht weniger wertvoll oder sowas. Und die haben aber das gleiche Problem, nämlich bis die Schüler durch die Schule durch sind, dauert es ja ein paar Jahre. Wenn ich jetzt jedes Jahr was anderes mache, dann habe ich im Prinzip einmal gewürfelt, was der Schüler am Ende kann. Das heißt, das, was häufig gefordert wird, dass die Schule viel schneller auf Entwicklungen reagieren muss, da muss man sich mal zurücklehnen und muss überlegen, ob das wirklich das ist, was wir wollen. Und das Problem an der Sache ist, wir sind halt zu langsam im Endeffekt. Das heißt, wir müssen uns überlegen, was machen wir eigentlich an der Schule mit IT, auch mit IT. Was ist das, was wir wirklich vermitteln wollen, dass es eben nicht darauf ankommt, ob irgendwie übermorgen eine neue Sodos-Dorf läuft. Auf der anderen Seite haben wir eben große Konzerne, die halt wirklich eine Machtkonzentration haben. Das war schon vor der KI-Blase so und das ist jetzt natürlich noch viel stärker. Also wenn jemand wie Herr Altman halt sagt, er stellt sich die Zukunft so vor, dass er praktisch Intelligence as a Service hat und wir bezahlen alle dafür, wenn man das zu Ende denkt, dann muss man einfach sagen, die haben halt nicht die Interessen, die haben keine Bildungsinteressen im Hinterkopf, sondern die wollen halt Kohle machen. Die wollen uns in eine Abhängigkeit schieben und wollen halt Geld verdienen mit dem, was sie tun. Und das ist das Einzige, was die interessiert. Und da geht es halt um einen Haufen Geld. Und von beiden Seiten, das beide geht halt so in die Schule. Und unten drunter, da läuft das Kollegium parallel. Oder auch die Kultusminister, also die Kultusministerien laufen da genauso parallel. Da kommt von oben irgendwelche Leute sagen, ja, KI ist das halt das, was man machen muss. Dann macht man halt KI. Also in Baden-Württemberg ist es im Moment, glaube ich, echt so, du korrigier mich, wenn ich in eine Fortbildung, die ich halten will, nicht reinschreibe, tralala, mit KI, dann kriege ich sie praktisch nicht genehmigt. Das ist so. Sie lachen, aber das ist tatsächlich so. Und der Witz ist, die gute Nachricht ist, die Kollegen, die haben das auch schon durchschaut. Also ich weiß Kollegen, die schreiben Fortbildungen aus, da steht drin, weiß ich, Vogelbeobachtung mit KI und dann macht man Vogelbeobachtung. Ja? Also ist einfach so. Muss man jetzt halt machen. An der Stelle muss man aber auch sagen, man muss nicht nur schimpfen, man kann nicht einfach sagen, ja, das ist ganz schlimm, weil man kann ja prinzipiell einfach mal sagen, dass man dem Kultusministerium und den Lehrern und allen Beteiligten auch ein bisschen unterstellen kann, dass sie es ja eigentlich gut machen wollen. Und deswegen schreibe ich hier einen FOMO-Effekt. Die haben eben Fear of Missing Out. Die haben einfach Angst, dass sie was verpassen. Also macht man halt was. Okay, jetzt sind so die Punkte, die für mich eher so zentral sind, sind halt so Sachen wie die Frage, wie genau müssen wir das eigentlich verstehen, was wir da benutzen? Also reicht es, wenn wir es benutzen? Und ein ganz tolles Zitat ist das von diesem Wolfgang Schmale, habe ich gar nicht selber rausgesucht wirklich, sondern das haben mir immer Menschen unter die Nase gehalten, die ganz viel so, oder die sagen, gut, jeder Schüler braucht ein Tablet, weil nur dann ist zukunftsfähiger Unterricht möglich. Und dann haben die immer dieses Zitat ausgepackt und haben gesagt, ja gut, das versteht man erst richtig, wenn man es richtig viel benutzt. Und ich verstehe das eigentlich anders. Ich verstehe Erfahrungsdauer nicht dahin, dass ich sage, okay, wie viele Stunden und wie viele Kilometer habe ich gewischt auf dem Ding, sondern ich denke, Erfahrungsdauer ist eigentlich das, wie viele Entwicklungen habe ich mitgekriegt in der Technologie. Und das ist so die Beobachtung, die ich im kollegialen Umfeld habe, dass diese alten Menschen wie ich, so, jetzt sage ich mal zwischen 40 und 50, das sind eigentlich die, die am fittesten sind bei dem ganzen Ding. Also ich mache auch so Medienkurse für Referendare und so. Also die können natürlich mit dem Zeug umgehen, fraglos. Und die sind da souverän unterwegs. Aber ob die wirklich verstanden haben, was passiert, das ist in den meisten Fällen nicht gegeben. Und ich glaube, das liegt daran, die haben zwar eine hohe Erfahrungsdauer mit immer demselben, aber die haben eben nicht erlebt, wie sich die Technik weiterentwickelt hat. Und denen fehlen dann zum Teil Sachen, die drunter liegen. Was ist eine Datei? Ja, was ist eine Datei? Wenn ich halt immer nur iOS benutze, dann weiß ich nicht, was eine Datei ist. Sondern dann teile ich halt irgendwelches Zeug irgendwo hin. Und dann kommt es halt irgendwie da an. Und manchmal geht es halt nicht. Na, blöde Sache. Okay, also, die These, die mich praktisch antreibt, ist, wenn ich die Technik verstehen will, dann muss ich hinter die Kulissen gucken. Und dann muss ich vielleicht auch mal einen Umweg in Kauf nehmen und kann halt vielleicht was nicht direkt von A nach B teilen, sondern muss halt irgendwie mir überlegen, wie kriege ich das in die Nextcloud und wie kriege ich das aus der Nextcloud wieder raus. Und dann habe ich aber irgendwie ein bisschen was gelernt. Zweites Ding, relativ aktuell, also ich weiß nicht, wer von Ihnen oder wer von euch Cory Doctorow kennt. Da geht es prinzipiell eben darum, es gibt eben, also man kann sich mal fragen, warum ist Google eigentlich so scheiße, wie es ist heutzutage. Also ist ja praktisch unusable. Das ist, also ich benutze es schon lange nicht mehr und manchmal sehe ich eben bei irgendwelchen Leuten, dass die das, dass diese Suchmaschine benutzen und dann sehe ich, was da rauskommt und denke mir, was ist das? Ja, und das kommt einfach daher, dass Google bedient einen mehrseitigen Markt. Also das bedeutet, Google möchte euch gute Suchergebnisse anbieten, also früher war das so. Und dann haben sie angefangen, Werbung zu verkaufen. Das heißt, sie haben aus einer anderen Richtung auch noch Geld bekommen. Und jetzt müssen sie noch diesen KI-Overhead irgendwie unterbringen, wo sie einen Haufen Geld reinstecken. Das heißt, die müssen oben den Gemini-Kack hinschreiben, weil nämlich die müssen ja den Eindruck erwecken, dass das die Zukunft ist, weil nämlich sonst müssen sie Milliarden an Investitionen abschreiben einfach. Das heißt, die bedienen mehrseitige Märkte. Und irgendwann ist es halt so, dass der ursprüngliche Markt, nämlich gute Suchergebnisse anzubieten, gar nicht mehr der zentrale Markt ist. Das ist gar nicht mehr wichtig für Google. Ja, die haben so eine hohe Marktdominanz, dass ihr das alle eh benutzt. Und die verdienen ihr Geld aber eigentlich mit Werbung. Und Cory Doctorow nennt es eben mehrseitige Märkte. Und er sagt, Produkte, die mehrseitige Märkte bedienen, die unterliegen immer der Entitification. Also hervorragende Beispiele sind eben Google oder Amazon zum Beispiel vollständig entitifiziert. Ja? Amazon hat die ganzen Händler reingezogen und diese ganzen Produkte, wenn ihr was sucht, diese ganzen Dinge oben sind alle bezahlt. Das heißt, die kriegen von anderen Leuten Geld. Das ist nicht, da kommt oben nicht das, was am besten ist für eure Produktsuche, sondern da kommt oben einfach das, wo die Leute am meisten bezahlen, und zwar die Produkte verkaufen. Und ja, das ist halt so ein grundsätzliches Problem. Was ich da problematisch für die Schule sehe, ist halt, wenn ich solche Produkte benutze die ganze Zeit, wie sollen die Schüler denn jemals merken, dass es überhaupt ein Problem ist? Wenn ich nur Zeug benutze, wo immer Werbung eingeblendet wird, ja gut, irgendwann nehme ich das halt, denke ich mir halt, gut, das gehört so, muss so sein. Ja, die Sache mit Freifunk, das war auch, also gab es auch schon Diskussionen hier bei Vorträgen, so nach dem Motto, wie ist es mit Filterung, Jugendschutz, die können ja machen, was sie wollen. Das stimmt, genau. Ich habe da erstmal drüber geschrieben, vom Loslassen. Und dieser blaue Pfeil ist so eine Skala von, wenn ich als Lehrer praktisch mit Schülern arbeite, habe ich das nicht nur im Fall von WLAN, sondern ich habe das eigentlich immer. Also wie viel Kontrolle übe ich aus und wie viel dürfen die selber machen? Und jetzt nehmen wir mal den Jugendschutz erstmal raus und sagen, okay, meine persönliche Erfahrung ist, wenn die mehr selber machen dürfen, ist das gut, weil Selbstwirksamkeit halt motivierend ist. Die Kontrolle durch die Lehrperson, da gibt es natürlich so tolle Sachen wie Apple Classroom zum Beispiel, da, also es ist bei uns jetzt gerade auch wieder in die Diskussion aufgepoppt tatsächlich, weil wir so ein Bring-Your-Own-Device-Konzept haben auch Kollegen gesagt, ja, aber wenn ich halt so Apple Classroom habe, dann könnte ich halt sagen, die dürfen jetzt nur GeoGebra benutzen und sonst nichts. Ja, und ich sage dann immer, ja gut, dann guckt sie halt zum Fenster aus. Ja, also versteht ihr, was ich meine? Und der Punkt ist halt der, also was ich auch gehört habe, gerade vorher mit einem Teilnehmer hier gesprochen, der hat eine Tochter in Bayern, die haben auch so ein MDM, da geht es auch mit dem Apple Classroom, der sagt, das machen die Lehrer nie, das ist denen so anstrengend. Okay. Keine Ahnung. Also man kann das mit dem Jugendschutz, also das ist in Baden-Württemberg möglich, das nicht zu machen. Ich weiß zum Beispiel, in Hamburg sind die Regelungen anders, da ist ein Jugendschutzfilter vorgeschrieben, da wird es einfach nicht gehen. Bei uns geht es, wenn das durch alle Gremien durchgeht, durch die schulischen, und wenn man medienbildungsmäßig Jugendschutzthemen bespricht, was man natürlich sowieso macht. Also unter uns gesprochen, wenn die jungen Menschen, Gewaltvideos angucken, dann gucken sie die an, egal über welches Netzwerk sie das machen. Ja, ob das jetzt Freifunk ist in der Schule oder ob das ein Hotspot vom Nebensitzer ist, spielt keine Rolle. Ja, wir müssen da irgendwie ran, dass die das nicht machen. Das heißt, diese Idee, dass ich praktisch das Schulnetz zensiere und dann sage, jetzt ist alles gut, ist letzten Endes nur eine Abwälzung der Verantwortung auf außerschulische Bereiche. Ja, jetzt muss ich die Frage wiederholen, damit ich das besser mache. Also die Frage war, in Brandenburg gibt es ein Handyverbot. Die Frage war, ob es in Baden-Württemberg auch ein Thema ist, das Handyverbot, und ob es das schon gibt. Die Antwort ist ja, es ist Thema, aber es gibt es noch nicht. Also sie haben jetzt, ist sie schon durch, die Schulgesetzänderung mit den Weiß nicht genau. Also sie haben geplant oder in Arbeit eine Schulgesetzänderung, die es den Schulen in eigener Verantwortung einfacher ermöglicht, ein Handyverbot zu erlassen. Was es nicht gibt und was es wahrscheinlich, weiß man es natürlich nicht wegen des Regierungswechsels, der da erstmal ansteht, was es wahrscheinlich auch erstmal nicht geben wird, ist praktisch eine Vorgabe der Landesregierung, dass Handys global in allen Schulen nicht erlaubt sind. Ja. Genau. Nee, also der jetzige Vorschlag, der auf dem Tisch liegt, ist praktisch den Schulen rechtlich mehr Möglichkeiten zu geben, das durchzusetzen, aber die Schulen müssen es dann individuell entscheiden, ob sie es machen oder nicht. Also bei uns ist es im Moment so, wir haben kein Handyverbot, das heißt, die Kinder bringen halt das Handy mit und also es muss dann es darf nicht sichtbar sein im Klassenraum, außer der Lehrer nimmt es raus und das machen wir normalerweise nicht, sage ich. Ja, kann ja auch noch was dazu sagen, genau. Aber man sieht dann schon, wenn man das hier anguckt, da nächste Folie, also man sieht hier schon, das sind also so 500 Geräte im Netz vormittags. Klar, die sind dann, die haben die nicht alle in der Hand, die sind halt im Rucksack, die verbinden sich dann halt mit dem Freifunknetz und sind natürlich dann da halt verbunden. Gut, also insgesamt funktioniert es jetzt ohne große Reibungen. Also wir haben jetzt auch nicht mehr Mobbing in WhatsApp-Gruppen, glaube ich, als jemand, der keinen Freifunk hat. Und Bring-Your-Own-Device-Szenarien werden natürlich brutal vereinfacht. Das haben wir in der Oberstufe dann. Da ist tatsächlich so, dass Schüler Tablets mitbringen dürfen. Dann haben die natürlich schon mal Netz. Und was wir in der Diskussion durch die Gremien gelernt haben, ist, dass die Eltern zum Teil wirklich erschreckend wenig wissen, was die Kinder mit den Geräten machen, die sie da von ihnen geschenkt bekommen. Ja. Prinzipiell der übergeordnete Aspekt, der in meinem Kopf ist, wenn ich jemand von klein auf dran gewöhnt, dass die ganze Zeit jemand über die Schulter guckt. Wie kann ich dann erwarten, dass der jemals sagt, wenn halt die Totalüberwachung kommt, dass der dann sagt, ja, nee, das finde ich doof. Ja, geht auf so Sachen wie, also find ich ganz, ganz fragwürdig, wenn Eltern ihre Kinder tracken. Ich kann den Impuls verstehen, total, aber ich finde es wirklich schwierig. Ja, wir hatten jetzt ein Schullandheim, genau, vielleicht nur ein Schwank aus meinem Leben. Wir waren jetzt im Schullandheim mit einer 7. Klasse, eine total coole Klasse, total super Eltern. Die Kollegin, die da Klassenlehrerin ist, hat, als ich bin Stellvertreter, die Kollegin hat vorgeschlagen, keine Handys mitzunehmen. Die Eltern sofort, ja, total super. Die haben keine Handys dabei gehabt und wer am meisten drunter gelitten hat, waren die Eltern. Kein Witz. Also die waren am Anfang total begeistert und dann kamen da so zwei Sachen in dem Elternabend, haben die so ein paar Sachen erzählt und dann kam plötzlich so eine Welle hoch mit, aber dann weiß ich ja gar nicht, was mein Kind macht. Das hat die wirklich beschäftigt und gelöst haben wir es dadurch, dass ich in dem Schullandheim jeden Abend einen Blog-Eintrag mit einer Galerie gemacht habe, wo ich Bilder des Tages eingestellt habe. Ja, also, aber Das sind aber Sachen, die hat man aus der Sicht als Lehrer manchmal gar nicht auf dem Schirm, was da eigentlich das Problem ist. Wir sehen das Handy und wir sehen das Problem, wenn die Kinder da am Handy hängen, ist doof. Andere Klassen haben es so gemacht, die nehmen das Handy mit, die kriegen das dann tagsüber weg im Schullandheim, abends kriegen sie es eine halbe Stunde. Aber die halbe Stunde macht wirklich alles kaputt, weil nämlich dann ist es halt so, man hat gemeinsam Abend gegessen, die kriegen das Handy, dann telefonieren sie und daddeln eine halbe Stunde, nimmt man es wieder weg, dann ist es im Prinzip vorbei. Und das war wirklich super. Nee, also man muss auch sagen, die Eltern sind auch super reflektiert. Das war also wirklich dickes Kompliment an diese, also nicht, dass sich hier jemand anguckt und dann. das war die erste Elterngruppe, wo ich bin da reingelaufen. Die haben auch einen Klassenchat, also einen Elternchat, der ist mit Signal. Einfach so. Eigentlich auch total cool. Also schon ganz gut. Gut, dann haben wir noch offene Leihgeräte, da steckt auch so eine Idee dahinter, das heißt, das sind so ThinkPads, das sind Leasing-Rückläufer, die haben praktisch so eine Selbstheilung ist nicht wirklich, aber man kann die eben ganz leicht praktisch zurücksetzen, wieder neu bespielen, dann sind alle Daten weg, die vorher drauf waren und die kriegen die Schüler absichtlich einfach komplett offen, also da ist kein BIOS-Passwort gesetzt und nichts, also die größte Gefahr ist natürlich, dass irgendein Schlawiner eins setzt, kann ein oder zweimal vor, also wirklich selten. Und die Idee ist eben, die Schüler sollen halt auch erleben können, dass sie ein Gerät haben, wo sie wirklich machen können, was sie wollen. Also wie stark sie das machen, das hängt natürlich brutal davon ab, wenn ich mir Siebtklässler so ein Gerät leih für eine GFS, also so was ich so eine Präsentation zu erstellen, dann installiert das hier natürlich kein anderes Linux drauf. Aber ich hatte im Leistungskurs auch schon Schüler, denen habe ich so ein Gerät gegeben, die kamen wirklich ohne Mist jede Woche mit einem anderen Linux in die Schule. Ja, und das ist im Prinzip so die Idee, wo ich denke, das ist halt cool, dass die sowas haben, weil das haben sie daheim nicht. Und mit den Geräten, die sie halt von den großen Herstellern kriegen, kann man es nicht so einfach machen. Und da ist das eine ganz coole Sache eigentlich. Gut, dieses Jahr passiert absolut mindblowing. Ich bin da gesessen und habe irgendwie so Leihgeräte ausgegeben Anfang des Schuljahres. Dann kam eine Kollegin mit einer langen Liste, waren irgendwie 20 Schüler drauf, die auch ein Leihgerät wollten. Und irgendwann dachte ich, das muss ich schon mal nachfragen, weil es war noch nie so. Also da kamen halt immer so einzelne Schüler, die gesagt haben, kann ich so ein Gerät leihen? Und dann meinen Leistungskursen, den dränge ich sie immer so ein bisschen auf. Und dann habe ich mal gefragt, dann haben die gesagt, wofür braucht ihr denn das? Dann haben sie gesagt, ja, wir müssen eben so Präsentationen erstellen oder wir müssen Praktikumsberichte schreiben für so Berufsorientierungspraktikum. Und ich so, und? Wofür braucht ihr da als ein Leihgerät? Ein halbes, 3 Minuten Gespräch später stellt sich raus, die haben einfach daheim kein Gerät mehr, mit dem sie eine Präsentation machen können. Die haben wirklich nur noch Handys. Also es gibt Familien, die haben nur noch Handys und es gibt Familien, die haben nur Handys und vielleicht nur irgendwo in der Ecke ein Tablet. Also ich habe das hier so aufgeschrieben, es gibt eigentlich kein Gerät mehr, mit dem man wirklich arbeiten kann, sondern es ist nur noch Dattelzeug. Ja, also unser Fazit, mein Fazit, also das Fazit von unserem Team, das sind wir zu dritt bei uns, um das Problem mit der einzelnen Person zu erzählen. Also wir sind wirklich 3 Leute jetzt bei uns. Wir sind der Meinung, wir müssen einfach Open Source verwenden, weil das ist einfach die einzige Möglichkeit für echten Erkenntnisgewinn und wirkliche Kompetenz. Und die Schule ist für viele Schüler einfach der einzige Punkt, wo die mit solchen Sachen überhaupt in Kontakt kommen können. Wenn es bei uns nicht passiert, passiert es einfach gar nirgends. Dann sehen die nur Windows, dann sehen die nur iOS, dann sehen die nur Android. Ausnahmen bestätigen die Regeln. Ich habe auch jetzt Schüler in dieser Freifunk-AG und in der digitalen Miteinander-AG und sowas, wo einer war neulich da habe ich gefragt, wer von euch hat Linux? Dann sagt er, das ist ein Siebtklässler, also irgendwie so 13. Dann sagen sie so, ich ein bisschen. Und einer streckt und sagt, ja, ich benutze Arch. Ja, okay, dann dachte ich, okay. Aber ja, woher kommt es? Das kommt halt von daheim. Das sind halt die Eltern, die dann an der Stelle machen. Das heißt, das sind halt 10 von, keine Ahnung, 700, die ich da sitzen habe. Gut, das wäre praktisch, also das ist so der Grund, warum wir das machen. Und das mit den Kosten, es interessiert mich eigentlich einfach nicht. Und dem Schulträger ist es einfach egal, solange es nichts kostet. Gut. Jetzt so ein ganz kleiner Ausflug in die Medienentwicklungsplanung. Es sind nur 3 Folien. Einfach, also in Baden-Württemberg funktioniert es so. Ich habe das vorher schon angerissen. Ich habe praktisch so die Schule, die muss den Bildungsplan umsetzen. Ich habe den Schulträger, der stellt das Gebäude und das nicht pädagogische Personal, sprich Sekretärinnen und Hausmeister. Und der muss die Ausstattung bezahlen. Also ich Tische, Stühle und auch die IT. So ist in Baden-Württemberg geregelt. Und dann gibt es halt parallel da so ein bisschen einsam stehen die Kultusverwaltung, die überlegt sich den Bildungsplan. Und der Bildungsplan legt natürlich so ein bisschen fest, was ich denn jetzt machen muss. Also in Baden-Württemberg gerade ganz heiß natürlich die Diskussion Pflichtfach Informatik und Medienbildung von Klasse 5 bis Klasse 11. Ja, jetzt gibt es tatsächlich ein Problem für viele Schulen. Die haben zu Beginn der Corona-Pandemie haben die Tablets ausgeteilt in großer Menge und haben zum Teil Computerräume abgeschafft. Ist ja uncool, wer braucht schon Computerräume? Und jetzt gibt es ein Fach Informatik. Viel Spaß. Ja? Und dann kommt die Kultusverwaltung an und fragt so ganz vorsichtig an und sagt, könntet ihr das mit dem Python-Programmieren nicht vielleicht so machen, dass es auch einem iPad geht? Und der Michael guckt, der findet es gar nicht witzig, gell? Ja, klar, geht natürlich nicht, also es funktioniert einfach nicht, zumal natürlich die iPads, die Schüler also standardmäßig bekommen in der Schule, das sind natürlich nicht die tollen großen mit der Tastatur, das sind natürlich die Budget-Dinger für 400 Euro mit einem Stift, das kann man einfach komplett vergessen, da kann ich nicht drauf programmieren. Ja, also es ist schwierig, also da gibt es einfach so einen Konflikt. So, die IT-Betreuung, wenn man praktisch jetzt da bei der Ausstattung in die IT-Richtung reinguckt, dann sieht man, da gibt es die Schule. Da gibt es den Netzwerkberater, das ist auch so eine ewige Baustelle. Seit Jahren sagen sie, das müssen wir mal angreifen, da müssen wir mal was machen. Aber im Prinzip ist jedem klar, was man machen müsste, aber das würde Geld kosten, deswegen macht man lieber nichts. Bitte? Oder schafft es ab, genau. Und also insgesamt läuft es so, der Netzwerkberater, den seine eigentliche Aufgabe ist, der kriegt so ein paar Stunden weniger Unterricht im pro Woche. Der hat also 2 Stunden weniger zu unterrichten. Da lachen die Leute immer. Also ein volles Deputat in Baden-Württemberg sind 25 Stunden. Das darf man jetzt aber. Das sind 25 Stunden, die ich unterrichten muss. Die muss ich auch noch vorbereiten. Also wir haben, 41 Stunden Woche, glaube ich. Von daher, und die reicht normalerweise nicht. Und ich muss also 2 Stunden weniger Unterricht halten, wenn ich praktisch Netzwerkberater bin. Und der eigentliche Job sollte der sein, dass ich mit dem Dienstleister, der idealerweise vom Schulträger bezahlt wird, praktisch kooperiere, um dem zu sagen, was erledigt werden muss, dass das Schulnetz funktioniert. Ja, also ich schreibe halt Tickets und warte, dass nichts passiert. Jetzt ist so, die meisten, also da kommt jetzt nur MDM und sowas dazu. Es gibt viele Kommunen oder viele Schulträger, die machen das nicht selber, da machen das Lehrer tatsächlich auch, so Mobile Device Management und so weiter. Das kostet auch Zeit. Das heißt, die meisten Schulen sind an der Stelle so ein bisschen kreativ geworden inzwischen und vergeben da mehr als diese 2 Stunden. Und das ist natürlich der Kultusverwaltung logischerweise ein Dorn im Auge. Und drum wird da jetzt praktisch um diese Netzwerkberaterstunden schon seit Jahren hin und her geschoben. Im Moment passiert noch nichts, wenn man das macht. Man wird sehen, wie sich das künftig entwickelt. Was wir machen an der Schule, also so, dass man mal so weiß, wir haben jetzt insgesamt vergeben 4 Stunden für diese Beratung. Also ich bekomme 2 Stunden Nachlass und der Kollege, der neue, der junge Kollege, der bekommt auch 2 Stunden. Und wir haben also so 120 Rechner in den Klassenräumen, wir haben Lehrerarbeitsplätze, wir haben in der Bibliothek noch so Rechner, wo die Schüler dann arbeiten können. Wir haben so etwa 200 mobile Geräte, also die Laptops, die Laptops und so weiter. Wir haben das WLAN, da muss man nicht so richtig viel machen, muss man fairerweise sagen, aber ein bisschen gucken muss man ja auch immer, dass das tut. Wir müssen Benutzerverwaltung machen, also das ist natürlich auch was in Schulnetzen anders ist als in der Firma. Also bei uns wird halt jeder einmal im Jahr in eine neue Abteilung versetzt, also fast jeder. Und muss man irgendwie auch machen, das gibt so Tools, wie man das mit dem Verwaltungsnetz abgleichen kann, bekommt man also so, dass einmal Sync ist. Wir haben die Serverdienste ein bisschen an der Backe, müsste man natürlich nicht haben, könnte man einfach das vom Land nehmen, muss man fairerweise sagen. Und wir haben den Benutzersupport vor Ort, also immer wenn der Ton nicht geht, muss einer gucken und sagen, guck mal, du musst hier die Lautstärke im Beamer auch noch anmachen. Ja? Gut, der Schulträger, es ist jetzt sehr unterschiedlich, wer der Schulträger ist. Die haben entweder, die haben entweder einen externen Dienstleister oder eigene Kompetenz. Eigene Kompetenz heißt, es gibt tatsächlich Kommunen, die eben Leute eingestellt haben, die IT für die Schulen machen. Dein Gesicht zeigt, auch dort gibt es wieder Unterschiede. Also bei uns in der Gegend gibt es halt 2 Städte, die, also in Mössingen gibt es das nicht, das habe ich vorher schon gesagt. Die haben jetzt eine IT-Abteilung für das Rathaus, also für ihre Verwaltung, müssen da jetzt den Hack aufarbeiten von vor 1,5 Jahren. Da sind sie irgendwann mal leider Gottes nicht so gut weggekommen. Und für die Schulen haben sie es ausgelagert an externe Dienstleister. Und in Tübingen und Reutlingen, die haben Abteilungen, also die haben ITler bei der Stadt, die das machen. Ich sage einfach mal so ganz pauschal, es ist unterschiedlich, wie gut es funktioniert in den beiden Städten. Ja? Gut. Was man daraus im Prinzip ableiten kann, ist eben, die Schule hat nur einen begrenzten Handlungsspielraum. Weil wenn es eben nicht so ist wie bei uns, dass die Schulleitung mitspielt, Stunden rausrückt und Leute da sind, die das können und wollen, habe ich praktisch gar keinen Handlungsspielraum. Da muss ich das nehmen, was mir der Schulträger anbietet und muss das eben machen. Fertig. Und bei den Schulträgern ist das Problem eben, es gibt eben große Unterschiede, einfach auch finanziell. Also ich meine, in Reutlingen ist halt Bosch und so weiter. Das heißt, die sind finanziell natürlich viel besser aufgestellt als eine Stadt wie Mössingen. Und da ist dann eben die Frage, hat die Stadt wirklich Admins für die Schulen, wo da hingehen, wo wissen, wie das Netz funktioniert, wo einen Switch tauschen können? Oder ist alles an externe Dienstleister vergeben? Gibt's auch. Da ist wirklich so, da geht irgendwas nicht, dann muss der Dienstleister anfahren, 90 Euro Anfahrtskosten, 2 Wochen Wartezeit und also alles, was so dazugehört. Wer beauftragt das? Nächstes Problem. Kann ich als Schule direkt dahin? Bei manchen Schulträgern geht es. Da kann ich als Schule sagen, hier geht was nicht, rufe ich den Dienstleister, kommt der, bringt es in Ordnung. Es gibt auch Schulen, da spreche immer noch die Verwaltung der Kommune dazwischen, was natürlich die Laufzeit der Probleme entsprechend in die Länge zieht. Und letztlich eben die Sache mit Bosch. Wenn halt kein Geld da ist, dann kann man sich halt auch nicht wirklich was wünschen. Gut, jetzt kann man sich also fragen, mit diesen 4 Stunden, wie macht man das? Es sind doch einige Tasks, die zu erledigen sind. Da gibt es eben diese 4 Bereiche, schulische Geräte, die Leihgeräte, die Dienste und dann so ein Bring-Your-Own-Device-Teil. Oh je, muss ich auf die Tube drücken hier. Also die Technik sieht praktisch so aus, wir haben Linux Musternet als freie Schulserverlösung drunter, installieren damit über das DI-Netboot, via PXE booten wir vom Netz, installieren praktisch ein Debian und haben dann Ansible-Rollen, die die Geräte passend einrichten. Das Coole daran ist, ich kann im Prinzip dieselben Ansible-Rollen verwenden für die Geräte in der Schule, wo sich dann hinterher die Kollegen oder die Schüler am Netz anmelden, wie für die Laptops, die heimnehmen. Die kriegen dann halt einen lokalen Benutzer und so weiter. Kann man ganz gut managen. Die selbsthaltenden Arbeitsstationen sind weg. Wir können neue Geräte schnell ausrollen. Neuinstallationen sind selten. Updates und Anpassungen geht über das Ansible-Ding natürlich super flexibel. Das heißt, wir müssen nicht neu installieren, wir tun einfach updaten. Und die Leihgeräte kann man schnell wieder herstellen. Von daher kriegt man das mit den 4 Stunden eigentlich gut hin. Wir verwenden praktisch nur gebrauchte Hardware. Einfach aus ökologischen Gründen, weniger aus Kostengründen. Die sind normalerweise so Leasing-Rückläufer, 4 Jahre alt. Die laufen bei uns dann nochmal so 6 Jahre. Und dann werden sie ausgemustert. Mit Linux ist es kein Problem. Mit Windows wird es wahrscheinlich einfach nicht gehen. So, die eigenen Dienste. Das hat sich so ein bisschen entwickelt aus, also ganz früher gab es einen Mail-Server, den habe ich bei einer ganz alten Schule eingerichtet und seit 2014, da ist ein Kollege, der jetzt schon auch bei uns an der Schule ist, noch dazugestoßen, der war an einer anderen Schule und da hat sich dieser Serververbund so ein bisschen rauskristallisiert und inzwischen sind es 5 Schulen, die da mitmachen und wir teilen uns halt einfach diesen Root-Server, haben da halt alle die Dienste drauf und haben die Zuständigkeiten entsprechend zugeteilt und können so im Prinzip ohne Bedenken auch in Bring-Your-Own-Device-Szenarien sagen, ihr könnt die Dienste benutzen, hier wird nicht getrackt, weil wir sind halt die, die das betreiben. Bring-Your-Own-Device, das ist Teil der Benutzerordnung bei uns, das heißt, die unterschreiben praktisch, dass sie halt keine bösen Dinge tun mit ihren Tablets. Es ist tatsächlich vorgeschrieben, Bildschirmdiagonale mindestens 8 Zoll für solche Geräte, also Handys kann man nicht benutzen, um Arbeitsblätter zu fotografieren. Und man muss nachweisen, dass man die schulischen Dienste auf dem Gerät installiert hat. Also die Rationale da dahinter ist, wir geben uns Mühe, wir machen E-Mail-Adressen für die Schüler, wir machen eine Lernplattform und so weiter. Wenn jemand sein Tablet benutzen will, muss er mir zeigen, dass er das Mail-Programm installiert hat, dass da die Moodle-App drauf ist, dass er auf die Nextcloud zugreifen kann. Und dann bekommt er so ein Bepper. Da gibt es da gibt's 4 verschiedene Flavors, haben wir gesagt, okay, mit Einhörnern und sowas. Da kann man sich also einen aussuchen und das ist das Signal für die Kollegen, dass dieses Gerät also praktisch autorisiert ist für die Nutzung im Unterricht. Das Ganze geht erst ab Klasse 10. Das Ganze ist abgestimmt über die GLK und die Schulkonferenz und bei der Elternbeiratssitzung vorgestellt. Ja, funktioniert eigentlich im Großen und Ganzen ganz gut. Die Schüler nehmen sich natürlich bei unterschiedlichen Lehren unterschiedliche Freiheiten, sage ich mal. Und deswegen gibt es da natürlich auch immer wieder Reibereien. Gut, was ist jetzt das Problem? Das Problem ist natürlich, das bin ich. Ich bin das Problem eigentlich. Weil das war jetzt halt im Prinzip Zufall. Wenn man die Geschichte so vor sich, vor seinem inneren Auge laufen lässt, merkt man, das war Zufall, dass es so passiert ist. Ich war da halt in der richtigen Position zur richtigen Zeit und dann hat es geklappt. Und die Weiterentwicklung, wie du richtig gesagt hast, keiner weiß es im Endeffekt, Zufall. Also wir sind jetzt ganz gut dabei, bin optimistisch, aber in anderen Schulen vielleicht nicht. Es gibt, muss man auch noch sagen, es gibt einige Schulen in Baden-Württemberg, die das ziemlich ähnlich machen, weiß man halt nicht. Eigentlich muss das der Schulträger machen, diese Verstetigung. Aber der Schulträger, der war dann mal da, der IT-Chef bei mir, da hat er sich das angeguckt, hat gesagt, das sieht gut aus und hat dann zuletzt gesagt, wenn Sie glauben, dass Ihren Schülerinnen dadurch keine Nachteile entstehen. Ja, und da sieht man im Prinzip, die müssen früher mit freier Software, also was ist dem seine Bildungsbiografie, dass er das sagt am Ende, der ist auch nicht bösartig oder dumm, sondern der hat halt nichts anderes gesehen. Deswegen fragt er sich, kann ich ohne Windows leben? Weil er halt nie ohne Windows gelebt hat. Wir haben es versucht, noch in so ein Medienkonzept zu bieten, zu gießen als Leitplanke. Das ist praktisch so ein Ding, wo wir in der GLK abgestimmt haben, wo wir Dinge reingeschrieben haben, wie zum Beispiel diese Sache, wo auf dieser ersten Spalte auch drin war, dass wir halt bestimmte Dinge wollen. Teilhabe, Forschung und Erfindungsgeist, Kooperation und Wettbewerb, informationelle Selbstbestimmung, Nachhaltigkeit. Das sind natürlich lauter Punkte, die die Kollegen gut mitgehen konnten. Und wenn man es dann zu Ende denkt, muss es eigentlich freie Software sein. Und wenn jetzt der Schulträger kommt und sagt, wir wollen hier aber Windows haben, dann sagen wir, das geht leider nicht, weil unser Medienkonzept, das ist jetzt halt so. Ihr, Ihr klatscht zwar, aber niemand weiß, ob es im Endeffekt klappt. Das muss man auch sagen, weil wer halt das Geld hat, der bestimmt zuletzt dann doch, was passiert. Genau, jetzt gucke ich auf die Uhr. Ich glaube, jetzt müssen wir einfach aufhören. Ja, du bist ein alter Raum. Also gut. Also was tatsächlich nur, was auch noch ein Problem ist, ist diese Sache mit der externen Betreuung. Das muss man sich nicht auch klar machen. Es gibt gute Dienstleister und es gibt weniger schlechte Dienstleister. Also das Problem an der Sache, also ich sage immer so, ein Dienstleister ist einfach wie ein Bankberater. Ja, der macht nie das, was nur für dich gut ist. Wenn es ein guter Dienstleister ist, macht er halt einen Kompromiss zwischen dem, was für ihn gut ist und dem, was für dich gut ist. Ja, bestes Beispiel, ich habe mich mit einem eher guten Dienstleister unterhalten bei uns in der Gegend, mal über Monitoring. Dann sagt er, ja, bietet immer nicht an. Dann sage ich, warum? Ja, ich bin Kaufmann. Ja, für den ist die Rationale einfach die, er macht Monitoring, das ist sau teuer, da zahlt man irgendwie 2.000 Euro im Jahr oder sowas, weil er will eigentlich nicht, dass die Leute das machen, weil sein Monitoring ist einfach die Sekretärin. Die ruft nämlich an, wenn die Festplatte voll ist. Und dann fährt er dahin, 90 Euro. Und dann bringt er das Problem in Ordnung, 450 Euro. Und wenn er das nicht macht, wenn der 3 Wochen vorher schon sieht, dass die Festplatte voll läuft und die dann die Partition vergrößert, dann hat er nichts verdient. Das kann er remote machen, dauert 10 Minuten. Ja, muss man auch mal durchdenken. Also der Mamdani, der hat es jetzt gerade angekündigt in New York, der will die IT-Abteilung wieder zurückholen. Der hat es auch durchschaut. Dass es halt nicht so dumm ist, eigene Leute zu haben, weil die arbeiten nämlich für die Interessen, die man selber hat, als Kommune zum Beispiel, und nicht so halb-halb. Gut, was sind die Effekte? Sind wir wirklich fast am Ende? Also die Schülerinnen sehen ein freies System, check, definitiv. Sie erleben ein freies, unzensiertes Netz, check. Die Lehrpersonen können Dienste verwenden, die nicht entschädifiziert sind, check. Die Kooperation, wir haben Freifunk Dreiländereck und Computertruhe, die bieten Möglichkeiten, wirklich hinter die Kulissen zu gucken. Das ist wirklich eine coole Sache. Check, aber da muss man natürlich sich auch ehrlich machen, das trifft nur für wenige Schüler zu. Das ist halt so ein kleiner Kreis von, was weiß ich, vielleicht 30 Schülern, die da wirklich mitmachen bei diesen AGs. Die anderen sehen das auch nicht. Bringt's was? Ja, keine Ahnung. Ich weiß es einfach nicht. Woher, also was soll ich messen, um das wirklich zu sagen? Die Einflussfaktoren sind so groß. Ich habe es vorher erzählt, wenn das Elternhaus entsprechend aufgestellt ist und der Vater ist ITler und sagt, ihr habt keinen Bock mehr auf Windows 11, ihr kriegt ja alle Linux, dann haben die halt Linux gesehen, sonst halt nicht, man weiß es nicht. Es gibt ein paar Indikatoren, diese AGs, die sind wirklich gut besucht. Da sind immer 16, 17 Leute auch in den Projekttagen, sind immer angemeldet. Also es ist nicht so, dass es irgendwie darbt. Der Info-LK läuft super. Also das sind wirklich, wir haben in Klasse 10 die Voraussetzung, dass die so einen Brückenkurs machen. Da sind 13 Leute drin und von denen wählen 8 LK. Das ist eine ziemlich gute Konversionsquote, muss man sagen. Und die Übergangsquote zu den entsprechenden Studiengängen nach dem LK ist brutal hoch. Also fast jeder, der den LK macht, macht hinterher irgendwas, was mit Informatik zu tun hat. Und es gibt halt immer wieder Schüler, die auch Linux haben. Aber ob das jetzt ist, weil wir das gemacht haben oder weil die Eltern halt irgendwie sagen, man weiß es nicht. Macht Spaß? Ja, klar. Sonst könnte man es nicht machen, weil es ist insgesamt natürlich doch viel mehr Zeit, als man bezahlt bekommt. Gut. Boah. Junge, Junge. Okay. Wo war deine Zeitwächterei? Du hast überhaupt nicht. Aber wenn es noch Fragen sind, dann kriegt der Marcel hier.
So, ob es was bringt, kann ich zumindest einen Indikator nennen, wenn man mit Ihnen mal auf einer Typix ist oder sonst irgendwas, sind 10 ehemalige Schüler im Auditorium, die Informatik studieren und das bei einem allgemeinbildenden Gymnasium. Ich finde, es bringt was. Jetzt aber vielleicht Fragerunde.
Erstmal danke für den humorvollen und aufmunternden Vortrag. Da ich selber in einer berufsbildenden Schule bin und mit diesen ganzen Widrigkeiten mich da auch noch jedenfalls rumschlage, ein Fakt, der mir bei meiner eigenen Tätigkeit aufgefallen ist und das, was ich hier bei dir auch höre, ist, wenn du eine Schulleitung hast, die nicht hinter dir steht, ob du der täglich auf dem Schoß sitzen kannst oder nicht, das ist da in dem Falle wurscht. Wenn die nicht mitzieht, da kannst du noch so viel Geld am Start bringen, da kannst du noch so viele tolle Kolleginnen und Kollegen haben, die das rocken, dann wird das alles nichts. Aber ich kann euch nur sagen, erstens herzlichen Glückwunsch, dass ihr so eine Schulleitung habt. Zweitens herzlichen Glückwunsch, dass ihr auch so ein Kolleginnen- und Kolleginnen-Team habt, die da mitziehen. Und drittens, dass ihr irgendwie immer noch das finanzielle Polster habt, um das auch alles finanzieren zu können. Und viertens, nicht vergessen, um die es ja eigentlich geht, das sind eure Schülerinnen und Schüler, die daran auch noch Spaß haben. Also super.
Chapeau an dich und alle Beteiligten, dass ihr sowas aufgezogen habt. Ja, also du hast im Prinzip den Idealzustand der Schule meiner Tochter beschrieben, wie ich es mir gerne wünschen würde. Meine Frage ist, hast du eine Empfehlung für die andere Seite, also für die Elternseite sozusagen, die sowas gerne hätten, wie die an die Schule herantreten sollten, um irgendwie so, also klar, mir ist klar, nicht alles auf einmal ist möglich, ne? Aber irgendwo muss man anfangen. Hast du irgendeine Empfehlung?
Nee, also es ist tatsächlich so, also es wäre sicherlich mal was, wo es sich vielleicht lohnen würde, dass man sich mal zusammensetzt. Das wäre interessant vielleicht auch für Eltern, die das eben anstoßen wollen, dass man versucht, darüber vielleicht mal tatsächlich einen Vortrag zu machen. Aber ich hatte eben das große Glück, das war wirklich eine glückliche Fügung. Ich hatte halt eine super Schulleitung, es war dieser Moment mit dem XP, ich weiß nicht, wie ich es anfangen würde. Und als Eltern ist es halt ganz schwierig, weil da ist man halt ganz schnell auch in dieser Spielverderberrolle. Also müssten wir gut überlegen, kann ich leider nichts zu sagen, sorry.
Wie ist es?
Ja,
wie ist es bei euch? Habt ihr noch so grüne Tafeln oder habt ihr Smartboards? Oder, also das ist ja eine Sache, die ja auch in vielen Schulen anders gehandhabt wird. Also ja. In den Unis ist wahrscheinlich noch mehr so grüne Tafeln, ne? Und in den Schulen, weiß ich, sind halt mehr die Leute auch auf Smartboards fixiert. Das würde mich noch interessieren.
Ja, wir sind nicht auf Smartboards fixiert, wir haben noch grüne Tafeln. War nicht so schwer umzusetzen, weil wir beim Digitalpakt nicht besonders viel Geld bekommen haben, weil die anderen Schulen in der Kommune deutlich schlechter ausgebaut waren als wir zu dem Zeitpunkt. Und wir wollen es eigentlich auch nicht haben. Also die Idee dahinter ist eigentlich die, dass wir sagen, es ist halt auch, was der Unterhalt angeht, ist halt teuer. Die Dinger sind teuer. Wenn was kaputt geht, dann ist der Raum über Wochen zum Teil nicht benutzbar. Ein Beamer für 500 Euro kann ich einfach kaufen aus dem laufenden Haushalt und aufhängen. Und mein Idealding wäre tatsächlich das, nachdem ich es gesehen habe, dass ich mir wünschen würde, bei der nächsten Ausstattungsrunde vielleicht große Displays zu haben. Also nicht interaktive, sondern einfach dumme Displays, also große Bildschirme, weil da der Kontrast tatsächlich, finde ich, signifikant besser ist als bei einem Beamer. Aber auch dort gibt es im Moment keine Bestrebungen.
Hallo, hallo. Also erstens einmal ganz herzlichen Dank. Ich wollte eigentlich eine Bemerkung machen zu dem Herrn vorher, der da gesagt hat, ja, wie können wir zu den Eltern kommen? Ich bin kein Lehrer, ich bin Informatiker, habe aber in der Schule meines Sohnes eine AG und mache gerade genau das. Also ich zeige Linux, ich mache da, wie man das installiert, und das bringt mir als Vater sehr, sehr viel. Mhm. Ich kriege so ein Gespür, was im Allgemeinen, ich habe selber einen Sohn, eine Tochter, aber das ist eine andere Sache, wenn man das von anderen sieht. Und das ist extrem bereichernd und ich kann nur empfehlen, die das Zeit haben, das einfach versuchen zu machen, weil dann hilft man auch vielen Lehrern. Also ich habe das ganz große Glück, wir sind in der Nähe von Frankfurt, die Schule macht mit, das sogar Geld ist da. Und ich habe auch sowas gemacht mit Leihgeräten. Den Kindern, wenn man ihnen beibringt, ich habe 5 bis 10 Klässler. Und wenn man ihnen beibringt, das ist, dass man da alte Notebooks verwenden kann, dann erzählen sie das zu Hause. Und dann kommen plötzlich Anfragen, ja, könnt ihr sowas kaufen?
Ja.
Danke.
Hast du die Zeit im Blick? Also, es gibt nach deinem nicht nochmal einen Vortrag, aber ich habe schon ein sehr schlechtes Gewissen jetzt. Also hilft dir nichts, gell?
Sorry. Ja, ich wollte auch noch fragen, inwiefern ihr digitalen Unterricht macht, also zum Beispiel Linux-Tablets mit Stift anstatt iPads oder so?
Haben wir nicht.
Okay.
Ich versuche schnell zu machen. Du hast sehr viel über, ich würde es jetzt Englisch sagen, Enablement gesprochen, also überhaupt erstmal Geräte, Netze hinzubringen. Habt ihr auch irgendwelche Initiativen gestartet im Sinne von Empowerment, also dass der Schüler jetzt im Laufe der Zeit mit den Geräten auch ein anderes Verständnis dafür hat, für Datenmüll, Datenmissbrauch, was ist eine E-Mail, in der ich einen Blumenstrauß mit 20 Megabyte an 50 Kollegen verteile? Was ist dahinter? Du hast kurz die ökologische Seite angesprochen, wegen der gebrauchten Geräte. Aber die ökologische Seite im Gebrauch und im digitalen Umfeld ist ja auch wichtig. Bringt ihr sowas in der Schule mit?
Das stimmt, aber das ist im Moment sehr fragmentarisch. Das liegt auch daran, dass es halt dieses Fach Informatik und Medienbildung bei uns bislang nicht gab. Das heißt, wir haben eigentlich keinen Raum, wo wir das machen konnten. Und das wäre aber sicherlich was, wenn wir jetzt überlegen, wie gestalten wir das Fach bei uns an der Schule aus, soll das natürlich eine große Rolle spielen an der Stelle, dass wir die Werkzeuge benutzen, die wir haben.
So, final, vielen Dank, Frank. Und Raumwechsel ganz schnell.